Guten Morgen und herzlich willkommen zum Karfreitag. Wir sind mitten in der Karwoche. Letzten Sonntag haben wir den Jubel vom Palmsonntag mitfeiern, aber die Woche ist voller Höchs und Tiefs. Gestern an Gründonnerstag nochmal einen Höhepunkt mit dem Abendmahl und dem Gebet von Jesus für seine Jüngerinnen und Jünger. Dann aber die schreckliche Wendung, die Angst im Garten Gethsemane, die Verhaftung und schließlich die Hinrichtung. Diesen ereignisvollen Tag rund um Karfreitag und dann auch Ostern. Aber heute Karfreitag möchten wir heute gedenken mit verschiedenen Liedern und Texten, auch mit dem Abendmahl und in der Predigt. Der Manuel Both wird uns durch den Lobpreis leiten. An der Orgel ist Nancy Bolleter und am Saxophon Kira Bertschinger. Wir singen das erste Lied miteinander, das 218, wo projiziert wird, Korn, das in die Erde.
Wir neigen uns zum Gebet. Ich lese ein Wort von Andrea Schwarz. Jesus, du kommst in mein Leben herein. Du gehst meine Wege mit. Du nimmst meine Kreuze auf dich. Du für mich. Wie so groß ist deine Liebe. Jesus, ich lasse dich in mein Leben hereinkommen. Ich gehe dir auf deinen Wegen nach. Ich stehe vor dem Kreuz deiner Liebe zu mir. Ich vor dir auf den Spuren der Liebe. Amen. Wir singen das nächste Lied, es wird auch projiziert. Seht hin, er ist allein im Garten.
Thank you.
Ich lese den Text von Michael Stollwerk mit dem Titel »Das Kreuz mit einem Zoom betrachtet«. Wer gerne fotografiert, weiß die Möglichkeiten unterschiedlicher Objektive zu schätzen. Da gibt es die Weitwinkelobjektive, die sehr schöne Landschaftsaufnahmen ermöglichen. Und da gibt es andererseits die Teleobjektive, mit denen man Detailaufnahmen machen kann. Bei den Bildern, die um das Evangelium von der Kreuzigung Jesu vermittelt, ist das ähnlich. Vergleicht man sie, entsteht der Eindruck, als hätten Matthäus, Markus und Lukas hauptsächlich mit Weitwinkel gearbeitet, während Johannes eine Vorliebe für Teleobjektive gehabt haben muss. Eines der Details, das er heranzoomt, ist die kleine Aufschrift über dem Haupt des gekreuzigten Christus. Jesus von Nazareth, König der Juden. Johannes ist der einzige der vier Evangelisten, der sieht und ausdrücklich vermerkt, dass diese Inschrift in drei Sprachen abgefasst ist. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Dem vierten Evangelisten ist diese kleine Inschrift eine Großaufnahme wert, denn sie hält für ihn Entscheidendes fest. Sie hält fest, derjenige, der hier am Kreuz hängt, ist nicht irgendeine austauschbare Randgestalt der Geschichte. Nein, hier seht ihr den, von dem das Schicksal der Menschheit abhängt. Jesus von Nazareth ist der König, der Messias, der Herr. Es ist nicht Pilatus, der in dieser Welt das Sagen hat. Es sind nicht die Cäsaren und Augustusse, die Trumps und die Putins, von denen unser Geschick im Leben und im Sterben abhängt. Sie alle mögen für einen Moment das Sagen haben. Für den Wimpernschlag eines Augenblicks mögen sie sogar relevanter erscheinen als Gott selbst. Aber ihre Zeit ist begrenzt. In Wahrheit regiert ein anderer, und das ist der, der am Kreuz hängt. Johannes ist fasziniert von dem Gedanken, dass Pilatus in spöttischer Absicht diese Wahrheit kundtut. Zu allem Überfluss auf Hebräisch als Sprache der Verheißungen und auf Lateinisch und Griechisch, den beiden Weltsprachen der Antike. Ihm war klar, wenn ich das festhalte, wird alle Welt, selbst das kleinste gallische Dorf im Nordwesten des Imperium Romanum, erfahren und verstehen, was hier geschehen ist. Und so zoomt er die kleine Aufschrift heran und drückt auf den Auslöser seines Gedächtnisses. Wir singen das nächste Lied, »Großes Unrecht ist geschehen«. Für die, die es im Gesangbuch nachschauen, ist es Lied 210. Wir werden heute Abend mal vor der Predigt feiern. Und ich lese einen Text jetzt als Überleitung zum Abendmahl. Er ist von der Susanne Niemeyer. Kommt, es ist alles bereit, mit Gott an einem Tisch. Seht und schmeckt Brot, Wein, ein Mahl, ein Kreis bis an die Enden der Erde und drüber hinaus. Einer gibt dem anderen, einer gibt der anderen. Für alle gesorgt, seht und schmeckt. Gott zum Greifen nah, du in mir, ich in dir. Fühlen, schweigen, wenig denken. Christus für dich, Leib, Blut, Seele, Leben. Gott, Mensch, Mensch, Gott, lieben mit Haut und Haar, greif zu, iss, trink, sieh, schmeck, alles da. Wie freundlich, Lebensbrot, Herzenstrank, dass nichts fehle. Dein Hunger, dein Durst, dein Sehnen, dein Fragen, dein Zweifeln, dein Zagen. Still, du gestillt. Paradiesmoment, Friedenszeichen. Nimm und sieh, es ist gut. Du bist gut, wie freundlich Gott ist. Was kein Auge je gesehen, sieh, Gott ist da, verwandelt sich und dich. Nimm und iss. Und als Einleitung zum Abendmahl singen wir jetzt Lied 529, Strophen 1 bis 4. Wir kommen, Herr, zu deinem Mahl.
Ich lade ein, das Gesangsbuch zu öffnen, 775, die Feier des Abendmahls, Nummer 4. Nummer 775. Gemeint liest dann jeweils das Blaue, das mit dem Buchstaben A gekennzeichnet ist. Wir feiern heute das Abendmahl. Christus selbst ist der Gastgeber. Er ist durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns. In Brot und Wein lässt er uns seine Liebe schmecken. Stärkung und neue Hoffnung sind uns verheißen. In Gemeinschaft mit ihm und miteinander feiern wir ein Fest der Freude und der Dankbarkeit.
Wir bekennen jetzt unsere Schuld. Gott will uns nicht bloßstellen und demütigen. Er befreit uns von der Last aller offenen und verdeckten Schuld, damit wir wieder frei atmen können und dankbarer Jubel unsere Herzen erfüllt.
Man darf das Buch wieder weglegen. Wir nehmen den Moment von der Stille. Gott sieht nicht mehr auf unsere Schuld. Er vergibt unser Versagen. Darauf können wir uns verlassen. Sein Bund mit uns bleibt bestehen, denn er hat uns verheißen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Im Abendmahl lässt Gott uns seine Liebe schmecken. Alle sind eingeladen.
Wir feiern Gott in unserer Mitte.
Wir feiern mit unserem Schöpfer.
Er schenkt uns das Leben.
Wir feiern mit Christus.
Er macht uns frei zum Lieben und zum Hoffen.
Wir feiern mit dem Heiligen Geist.
Er atmet in uns und führt uns zum Ziel. Einsetzungswort wollen wir jetzt miteinander singen, und zwar mit dem Lied 527, In jener Nacht vor seinem Tod. Es wird projiziert.
Wir kommen zur Austeilung. Das Brot wird da austeilt und da kann man gut ein Kelch holen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Psalm 34, 9. Guter Gott, wir sind dankbar und voller Freude über deine heilsame Gegenwart. Du beschenkst uns mit neuer Kraft, so können wir unseren Alltag bewältigen. Du erfrischst uns mit lebendiger Hoffnung, so weichen Mattheit und Verzagtheit. Du erfüllst uns mit deinem Frieden, so werden wir gelassen. Du stärkst uns durch deine Treue, so suchen auch wir stets deine Nähe. Du ermutigst uns durch deine Liebe, so kann unsere Liebe zu dir und zueinander wachsen. Du befreist uns durch deine Vergebung, so können wir uns miteinander versöhnen. Wir bitten dich, verwurzle uns neu in dir und in deinem Wort, schenke uns Vertrauen auf deine Zusagen. Wir singen das Lied 387, 1 bis 3, es wird projiziert. Ja, Karfreitag, Karfreitag, der Tag, an dem man der Verurteilung und Hinrichtung, Kreuzigung von Jesus gedenkt, ist in seiner Natur her ein Tag, der mit Schwierigem und Schwerem verknüpft ist. Die Kreuzigung war eine römische Hinrichtungsart und ich finde es sehr bemerkenswert, dass genau dieses Kreuz zu einem der wichtigsten christlichen Symbole wurde. Der Karfreitag gibt uns die Chance, auch mal auf die schwierigen Aspekte des Lebens zu schauen, weil die Botschaft von Christus schwierige Themen nicht auslässt. Und natürlich die Bedeutung von Karfreitag und dem Kreuz, das ist inhaltlich sehr aufgeladen. Das Kreuz steht für sehr viele Dinge und Aspekte. Ein Gedanke, der mir sehr gefällt, ist die Solidarität. Das Kreuz steht für die Solidarität Gottes mit den Menschen. Was damals an Karfreitag geschah, das schreit zum Himmel. Es ist eine weitere Darbietung, wie ungerecht diese Welt sein kann. Ein Unschuldiger, der sich mit großem Einsatz für andere Menschen eingesetzt hat, wird grundlos hingerichtet. Er war den Oberen ein Dorn im Auge. Er hat mit seinen Botschaften das bestehende Machtgefüge in Frage gestellt. Er war zu unbequem. Er musste weg. Man hat einen Scheinprozess gemacht. Man hat ihn gequält. Unrecht ist geschehen. Bei weitem nicht das erste Mal auf dieser Erde. Und nach diesem Unrecht kamen und kommen unzählige weitere Ungerechtigkeiten dazu bis heute. Unzählige Menschen erlitten und erleiden Ungerechtigkeiten. Ich habe diese Woche Bilder gesehen von Menschen aus Vietnam. Sie kamen mit schweren körperlichen Behinderungen auf die Welt als Folge von Agent Orange, diesem Gift, das man gesprayt hat. Sie leiden unter den Entscheidungen von anderen Menschen, die vor ihnen gehandelt haben. Wie viele Menschen im Iran sind unschuldig im Gefängnis, weil sie für Freiheit protestiert haben? Wie viele Menschen leiden in der Ukraine oder im Jemen oder an unzähligen anderen Brennpunkten dieser Welt Leid und Ungerechtigkeit, einfach nur, weil sie sich gerade am falschen Ort aufhalten? Ungerechtigkeit und Leiden begleiten die Menschheit schon lange. Oft sind Menschen und ihre Entscheidungen Grund für Ungerechtigkeiten und das Leiden anderer Menschen. Aber bei weitem nicht immer. Für Krankheit und Unglück gibt es oftmals keine Erklärung oder gerade bei Naturkatastrophen passiert viel Leid, ohne dass menschliche Entscheide dahinter stecken. Karfreitag erzählt nun davon, dass der, der sich Menschensohn genannt hat, ja sogar Sohn Gottes, sich auch in eine solche Situation hineinbegibt. Auch er erlebt großes Leid, unschuldig, ja, es wird ihm das Leben genommen. Christus solidarisiert sich so mit der leidenden und sterbenden Menschheit. Er selbst erleidet Gottes Ferne. Er leidet Angst und Ohnmacht. Menschen können sich so verstanden fühlen von Christus. Oder auch umgekehrt, Christus kann somit den Menschen mitfühlen. Ich hatte letzthin mit meinem Schwager ein sehr anregendes Gespräch. Natürlich über Gott und die Welt. Und wir haben sehr vieles besprochen. Wir kamen dann auch auf die politische Lage auf dieser Welt zu sprechen oder auch auf die Unterdrückung vieler Menschen. Natürlich auch auf die Lage der Umwelt und dann immer wieder auch, was hat es mit dem Handeln von uns Menschen zu tun? Und wann immer solche Gespräche sind, kommt bald auch die Frage nach der Verantwortlichkeit auf, wer ist verantwortlich für den ganzen Schlamassel und damit verbunden auch die Schuldfrage. Wir haben aber schnell gemerkt, die ist gar nicht so einfach. Da gibt es keine einfachen Antworten. Wer ist denn schuld beispielsweise an der Umweltzerstörung oder am Klimawandel? Ist es ein Mensch? Nein, es sind doch unzählige Entscheidungen von unzähligen Menschen, kleine und große Handlungen. Wir haben als Beispiel haben wir besprochen, ja, die Erfindung des Autos, ja, ist der Erfinder des Verbrennermotors schuld am Klimawandel? Er alleine wäre natürlich einfach, aber auch ich bin heute Morgen mit dem Auto hier hingefahren. sind es nicht die Entscheidungen und Handlungen ganz, ganz vieler Menschen, die zu etwas führen. Oder beispielsweise die Erfindung von Schwarzpulver, kann man sagen, ja, das ist verantwortlich für den Tod vieler Menschen, die durch Kanonen und Gewehre ums Leben kamen. War denn der Erfinder schuld für all dies? Oder wollte er nicht einfach vielleicht ein schönes Feuerwerk zaubern mit dem Schwarzpulver und hat nicht gemerkt, was die Folgen seiner Handlungen sein könnten? Wir kommen auf die Schuldfrage zu sprechen. Menschen, die anderen Menschen Leid zufügen, sind sie alleine schuld? Oder kann man nicht oft auch in ihrer Kindheit, in den Umständen ihrer Kindheit, im Handeln ihrer Eltern auch Gründe und Ursachen finden? Aber haben nicht diese Eltern auch einen Rucksack bekommen von ihren Eltern wiederum? Und wenn man da weitergeht, wo hört das auf? Wo ist die Verantwortung? Wo beginnt es? Wir haben gemerkt, wir leben einfach in einem sehr komplexen System. Jede unserer Handlungen oder auch jedes Nichthandeln hat Konsequenzen, kann Konsequenzen haben für andere Menschen oder die Umwelt, für uns selber, für jetzt oder auch für die Zukunft, unsere Kindeskinder. Wir werden in eine Welt hineingeboren, wo wir handeln können, aber auch sollen und müssen. Aber letztendlich sind wir in einer Position, wo wir die Konsequenzen unserer Handlungen nicht oder nur sehr beschränkt ermessen können. Man sagt ja bei Kindern, ja, die sind nicht schuldfähig, weil sie können die Konsequenzen ihrer Handlungen noch nicht abmessen. Aber können wir Erwachsene das wirklich viel besser? Vielleicht im kleinen Rahmen schon, aber letztendlich fehlt auch uns die Kapazität dazu, ermessen zu können, welche Auswirkungen unser Handeln haben kann. Wir werden also in eine Welt hineingeboren, wo schon vieles besteht, wo vieles auch vorgegeben ist und wir sollen darin handeln oder wir müssen darin handeln. Wir können nicht nicht handeln und dabei werden wir unweigerlich auch schuldig an uns selber oder an anderen Menschen, an der Umwelt. Es gibt ja diesen ökologischen Fußabdruck und den kann man machen, so als ein Test. Und ich habe den mal gemacht und da sieht man, allein schon der Fakt, dass ich in der Schweiz lebe, beschert mir einen großen ökologischen Fußabdruck, weil die ganze öffentliche Infrastruktur auch mitgerechnet wird. Oder alleine durch den Fakt, dass ich in der Schweiz lebe, profitiere ich vom ungerechten Handeln gewisser Firmen, die hier zwar Steuern bezahlen, aber vielleicht in anderen Ländern Unrecht tun, aber auch das kommt an mir zugute. Also ich bin da irgendwo auch in einem System drin, obwohl ich das nicht selber gewählt habe. Ein Ethiker hat mal gesagt, Leben heißt, schuldig zu werden. Und das Kreuz nimmt eben auch diese Frage, diesen schwierigen Aspekt des Lebens auf. Die Botschaft des Kreuzes ist eben auch, dass Jesus stellvertretend für uns die Schuld auf sich genommen hat. Also es wird ein Grunddilemma von uns Menschen angesprochen im Kreuz. Es ist so, als Gott sagen würde, ich weiß, dass ihr schuldig werdet, wenn ihr lebt, aber diese Frage ist mit dem Kreuz auch geklärt. Also uns Menschen wird Schuldvergebung zugesprochen. Und ich glaube, erst dies schafft wie so ein Fundament, so ein Boden, wo wir drauf gehen können, der uns frei macht, dass wir das Leben verantwortlich, eben doch verantwortlich anpacken können, das Leben gestalten können, aber nicht gehemmt sind durch diese Schuldfrage, die einem wie gefangen nehmen könnte. Eine weitere Problematik, die uns Menschen betrifft, ist, oder ein weiterer Zwang, worein wir hineingeboren werden, ist Vergänglichkeit und Tod. Dieser Aspekt ist uns allen sehr bekannt. Wir sehen ihn um uns herum und an uns selber. Wir sind Alterung und Vergänglichkeit unterworfen. Wir steuern dem Tod zu, am Ende unseres Lebens. Wir sind dem alle ausgeliefert. Wir haben das nicht gewählt, aber es betrifft uns alle. Ein eher vielleicht für uns seltsamer Gedanke ist jedoch, wenn man in der Bibel schaut, ganz am Anfang, aber auch im Neuen Testament, dass der Tod nicht eigentlich zur Schöpfung gehören würde. Also im Römerbrief sagt Paulus, der Tod kam erst durch die Entscheidungen der ersten Menschen. das kam erst durch das Handeln der Menschen in die Welt. Und Paulus benennt sogar, dass die Schöpfung erst dann vergänglich wurde, als die ersten Menschen gehandelt haben. Also es kommt da uns ein Gedanke entgegen in der Bibel, den wir sonst vielleicht nicht so kennen, nämlich dass eben Tod und Vergänglichkeit ursprünglich und letztendlich gar nicht zur Schöpfung gehören. Natürlich ist das für uns schwer nachvollziehbar oder vorstellbar, aber es ist eine der zentralen Botschaften des Neuen Testamentes, dass der Tod letztendlich eben nicht das Letztendliche ist. Dass mit den Geschehnissen am Kreuz und dann der anschließenden Auferstehung sogar der Tod überwunden wurde. Ich lese aus 1. Korinther 15, 21 und 22. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Wenn wir nochmals den Gedanken der Verantwortlichkeit anschauen und zurückgehen zu den Eltern und Großeltern und deren Handlungen und Handlungen zuvor, dann kommt man irgendwann unweigerlich zum Punkt, sagen wir zum ersten Menschen zurück und dann eigentlich auch zum Schöpfer, zu Gott. Und in Korinther lesen wir nun, dass die Entscheidungen oder der Entscheid des ersten Menschen dazu geführt hat, dass der Tod zu allen Menschen kam. Das ist also auch eine der schwierigen Begebenheiten. Wir werden auch in so eine Gegebenheit hineingeboren. Genau, wir werden in eine Welt geboren, die mit Zerfall und Tod und Vergänglichkeit verbunden ist. Wir können nichts dafür, es ist unverschuldet, wir haben das nicht gewählt. Wir werden in eine Welt geboren, wo wir Schuld auf uns nehmen, auch wenn wir das nicht wollen. Und wir werden in eine Welt hineingeboren, wo großes Leid und unverschuldete Ungerechtigkeit passieren kann. Und Paulus sagt eigentlich mit dieser Stelle in 1. Korinther, für sehr, sehr vieles davon können wir nichts dafür. Das waren nicht unsere Entscheidungen. Das hat mit Entscheidungen und Handlungen anderer Menschen zu tun. Wir können nichts dafür. Und am Karfreitag kommt nun Gott und solidarisiert sich mit uns Menschen und diesen Zwängen, wo wir drin leben. Und mit dem Kreuz sagt Gott uns zu, es ist Solidarität, er solidarisiert sich mit uns, aber das Kreuz ist eben auch ein Wendepunkt. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Also der Tod und die Vergänglichkeit und die Schuldfrage sind nicht die letzten Dinge, haben nicht das letzte Wort. Das Kreuz und dann auch die Botschaft vom Sonntag dann, von Ostern, steht eben dann auch für einen Wendepunkt. Es steht für einen Neuanfang. Das Alte, das Schwierige wird, auch darauf wird eingegangen, aber es wird auch überwunden. Christus selbst trägt die Vergänglichkeit, die Schuld und die Ungerechtigkeit auf sich und trägt das alles ans Kreuz. Und die Botschaft des Neuen Testamentes ist letztendlich, Christus trägt dies alles selber und schafft es damit auch aus der Welt. Mir gefällt diese Korintherstelle sehr, denn Gott sieht, dass wir in Situationen sind, die wir oftmals nicht selbst ausgewählt haben. Gott sieht unsere grundsätzliche Situation als Menschen, die wir auch nicht selbst ausgewählt haben und die auch mit Leid und Ungerechtigkeit verbunden sein kann. Vielleicht einfach, weil ein Mensch am falschen Ort zur falschen Zeit sich befindet. Die Korintherstelle sagt aus, ja, durch Entscheidungen von Menschen können sehr schwierige Dinge sein. Oder die Entscheidung des ersten Menschen kam so vieles Schwieriges in die Welt. Aber nun kommt mit Christus auch das Leben und die Barmherzigkeit und die Gnade in die Welt. Mit einem Menschen kam der Tod, mit einem Menschen kommt das Leben. Und nun umso großzügiger zu allen Menschen als Geschenk. Am Karfreitag wird die Schuldfrage behandelt. Die Sündenvergebung schafft den Boden der Gnade, worauf wir gehen können, schafft die Freiheit, damit wir Leben gestalten können. Am Karfreitag wird die Ungerechtigkeit angegangen. Gott erleidet mit, er solidarisiert sich mit allen Leidenden und Sterbenden bis aufs Äußerste. Und am Karfreitag wird die Vergänglichkeit angegangen. Tod und Zerfall haben nicht das letzte Wort. Ich lese 1. Korinther 15, 21 und folgende. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz. Als Erstling Christus, dann die, die zu Christus gehören, wenn er kommt. Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Denn alles hat er ihm unterworfen, unter die Füße gelegt. Wenn es aber heißt, alles ist ihm unterworfen, so ist klar, mit Ausnahme dessen, der ihm alles unterworfen hat. Denn wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Amen. Kommen wir zu den Mitteilungen für die kommenden 2-3 Tage. Heute Abend am 7. ist EMK Young, da in dem Raum inne. Am Ostersonntag ist am 6:30 am Morgen eine Osterfrühfeier mit der Monika Zolliker und am 8:30 Osterbrunch. Und dort kann man sich nach wie vor draussen auch einschreiben in die Liste, was man beim Osterbrunch, beim Osterzmorgen mitnimmt. Es fährt, wie gesagt, am 8:30 an. Und dann am 10. ist ein Osterfamiliengottesdienst mit der Monika Zolliker und mit Livestream. Wir singen jetzt Segenslied, das wir auch letzten Sonntag bereits gesungen haben. Es wird projiziert, singend von Christus. Ich lade nie zum Schluss sagen, aufzustehen von dir, wo mögen. Gott segne dich. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gehe im Frieden Gottes. Amen.